ARD.
Wie sicher ist mein Job in Zeiten von KI? Die Gen Z orientiert sich um Richtung Handwerk.
Immer mehr Stürze bei Senioren. Warum das für uns alle zum Problem wird?
Und Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk. Tierheime verhängen Vermittlungsstopp.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Donnerstag, der 11. Dezember. Hier sind wieder Philipp und Tanja für euch. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Und wir müssen als erstes ganz fix was noch abhaken. Und zwar haben uns viele von euch geschrieben und uns gestern vermisst.
Ja.
Der Podcast kam nämlich deutlich später raus als sonst. An dieser Stelle wollen wir uns nochmal sehr dafür entschuldigen. Großes Sorry, dass wir zu spät waren. Es gab technische Probleme. Wir haben geschwitzt ohne Ende, wir schwören.
Ja.
Aber es hat dann leider einfach doch noch ein bisschen
alles
gedauert.
Alles versucht, ja.
Sorry dafür. Damit gleich ins erste Thema.
Es geht um künstliche Intelligenz. Die hat nämlich Einfluss auf die Berufswahl von jungen Menschen. Viele machen sich nämlich immer mehr Gedanken, welche Jobs es in Zukunft überhaupt noch gibt und welche zum großen Teil oder vielleicht sogar ganz von einer KI irgendwann übernommen werden könnten. Und wir wollen mal schauen, was die jungen Leute da vor allem bewegt und welche Jobs besonders gefährdet sind.
Ja, junge Erwachsene suchen Sicherheit. Spaß, Kohle und Aufstiegschancen allein reichen im Job nicht mehr, denn durch KI hat sich schon jetzt manches auf dem Arbeitsmarkt verschoben und wird sich natürlich auch noch weiter ändern und verschieben. Und bei einer Umfrage der Arbeitsmarktplattform LinkedIn hat die Hälfte der befragten jungen Leute gesagt, ihnen ist wichtig, dass ihr Beruf eben KI-sicher ist.
Zur Einordnung, LinkedIn hat in Deutschland mehr als 2000 Beschäftigte in Voll- und Teilzeit befragt dazu, ist also keine repräsentative Studie. Und die Leute waren da so zwischen 18 und 28 Jahre alt und jeder Zweite von denen glaubt, dass er mit einem handwerklichen, also mit einem praktischen Job eher mehr Perspektiven hat, als zum Beispiel, wenn man im Büro arbeitet oder so. Ja. Und das kenne ich zum Beispiel jetzt noch ganz anders.
Ja, früher wurde ja öfter eigentlich gesagt, lern lieber länger, geh studieren, dann verdienst du hinterher mehr und hast einen sicheren Job. Jetzt sind aber in Anführungsstrichen sichere Jobs wie Rechtsanwalt vielleicht gar nicht mehr so sicher, weil die KI halt Teile der Arbeit übernehmen kann und uns irgendwann vielleicht ersetzt. Das schauen wir uns gleich auch nochmal genauer an.
Fliesen legen oder Haare schneiden kann sie jetzt aber noch nicht, ne?
Abwarten.
Noch nicht. Deswegen sind solche Jobs vermeintlich erstmal sicher.
Auch Experten sagen, der Berufseinstieg verändert sich gerade sehr. Praktische Berufe werden attraktiver und davon kann man neben dem Handwerk zum Beispiel auch in der Gastronomie profitieren oder in Hotels. Die haben halt Jobs, die weniger KI-abhängig sind. Genauso wie manche Bereiche im Gesundheitswesen. Also gerade eine gute Zeit, junge Menschen für solche Berufe zu begeistern. Da fehlen ja in jedem Fall auch Arbeitskräfte.
Die Frage ist ja jetzt, ist das jetzt bei den jungen Leuten nur eine Angst, weil sich gerade bei KI-Systemen alles unglaublich schnell entwickelt? Oder verändert der Einsatz von KI den Arbeitsmarkt tatsächlich so krass? Also laut einer Studie haben zum Beispiel Maler, Zimmerleute und Dachdecker überhaupt keine Aufgaben, die KI irgendwie groß beeinflussen könnte. Also könnte man da schon mal sagen, da haben die jungen Leute recht, wenn sie sich Richtung Handwerk orientieren wollen.
Ja, auch Jobs wie Lehrer, Erzieher, gewisse Installateure werden zumindest in den kommenden 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich relativ sicher sein. Außerdem werden auch weiterhin im IT-Bereich Leute gebraucht.
Anders sieht das zum Beispiel bei Dolmetschern, Callcenter-Mitarbeitern oder Schriftstellern aus.
Ja, Dolmetscher ist, Smartphone macht simultan Übersetzungen.
Ja, genau.
Also mal sehen, wie es weitergeht, aber das ist jetzt schon, finde ich, auf einem krassen Niveau.
Das sind halt Jobs, die durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz besonders gefährdet sind. Wenn ihr da mal genauer gucken wollt, da gibt es jetzt so ein cooles Tool, mit dem ihr mal selber testen könnt, welche Berufe durch KI ersetzt werden könnten. Das Ding heißt der Job Futuromat. Den verlinken wir euch auch in der Folgenbeschreibung.
Ja. Und ich habe die Seite auch vor mir. Man hat dann so eine Suchleiste vor sich. Es ist von so einem Forschungsinstitut vom Bund. Und man kann jetzt hier was eintippen. Ich tippe jetzt mal Psychotherapeut.
Such mal was, ja.
Automatisierbarkeit im Beruf Psychotherapeut 6%. Und dann stehen so verschiedene Tätigkeiten da und dann kann man gucken, so und so viel davon sind automatisierbar. Ich kann ja mal noch was anderes eingeben.
Also der ist nicht so leicht zu ersetzen.
Tischler, ich habe in meinem Umfeld einige Tischler. Hier steht Automatisierbarkeit im Beruf Tischler 58%. 7 von 12 Tätigkeiten sind Stand heute automatisierbar.
Beim Tischler?
Ja, anscheinend. Hä? Maschinenführung und sowas. Kannst du dann ja einfach reinlegen und dir das vielleicht schon vorbereiten.
Tippst du da ein und dann machten die das alle.
Hätte ich jetzt aber auch nicht unbedingt gedacht. Und jetzt noch
Guck mal mit uns. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Journalist.
40%. 2 der 5 Kerntätigkeiten in diesem Beruf sind Stand heute automatisierbar.
Ist ja nicht mehr viel
Lektorat,
übrig.
Redaktion, Recherche, kann halt KI auf jeden Fall ein bisschen das abnehmen.
Ja, habe ich letztens auch gelesen. Kollegen beim Österreichischen Rundfunk, die nutzen KI-Tools schon jetzt für Online-Artikel, Moderation, Social Media und alles. Also die Infos dazu recherchieren die noch, damit alles stimmt, ne? Ja. Aber trotzdem, KI macht das fertig. Ist doch krass.
Ja, irgendwie denke ich mir trotzdem so ein bisschen, also gerade bei Moderation habe ich schon irgendwie den Anspruch, dass noch jemand da vor mir steht. Natürlich auch im eigenen Sinn.
Ja, Einordnung. Ich finde Einordnung im Hintergrund.
Ja,
das können wir doch
so
noch besser, oder? Ja, voll. Und ich finde jetzt aber am Schluss noch wichtig, wir wollen ja keine Panik hier machen. Ne? KI unterstützt ja auch super viel beim Arbeiten. Die nimmt uns jetzt nicht überall die Jobs einfach nur weg, sondern wir müssen sagen, es verändert sich einfach der Arbeitsmarkt. Und KI kann ja auch grundsätzlich hilfreich sein bei manchen Jobs und lästige Dinge erledigen.
Ja. Unsere Kurznachrichten.
In Brandenburg hat es einen Unfall an einer Ölpipeline gegeben. Mindestens 200.000 Liter Rohöl sind da ausgelaufen. Ursache waren wohl Arbeiten an einer Pumpstation in der Uckermark im Norden Brandenburgs an der deutsch-polnischen Grenze. Betroffen ist eine Pipeline, die von Rostock bis nach Schwedt führt. Nach Angaben der Feuerwehr schoss das Rohöl aus einem kleinen Leck dann viele, viele Meter in die Höhe und das auch noch mehrere Stunden nach der Havarie.
Bundeskanzler Friedrich Merz und die Koalitionsspitzen haben gestern bis tief in die Nacht beraten über Themen wie höhere Krankenkassenbeiträge, das Heizungsgesetz oder auch Ausbauprojekte auf Straße und Schiene. Gestern Abend haben sie noch nicht verraten, was rausgekommen ist. Jetzt wollen sie heute um kurz vor 9 Uhr über die Ergebnisse informieren. Ihr werdet darüber natürlich auch auf tagesschau.de lesen können.
Und ab heute wird es wieder laut im sogenannten Ellipelli, dem Alexandra Palace in London. Denn da startet heute die Darts-WM. Eröffnet wird das Turnier sogar vom deutschen WM-Neuling Arno Merk. An den Weihnachtstagen macht das Turnier eine kurze Pause. Das Finale im Ellipelli findet dann am 3. Januar statt. Und du guckst zu.
Ich weiß, aber du bist ja nicht drin im Thema, deswegen kann ich jetzt ja nicht irgendwelche Anspielungen machen.
Aber du hast mich jetzt so begeistert, ich werde es mir auch angucken.
Ja.
So, jetzt nochmal zum nächsten Thema. Die Kranken- und Pflegekassen sind finanziell überlastet und ein großer Kostenfaktor sind, und das war für mich überraschend, ältere Menschen, die stürzen. Deswegen, wir schauen uns das jetzt nochmal genauer an, weil die landen im Zweifel nicht nur im Krankenhaus, sondern müssen danach oft auch noch lange behandelt werden.
Ja, wenn Mama oder Papa oder die Großeltern älter werden, dann wird man schnell auch mal damit konfrontiert, dass das häufiger passiert mit solchen Stürzen. Das kann ziemlich üble Folgen haben. Nicht selten gibt es dann Hüft- oder Oberschenkelhalsbrüche, vor allem halt schon, wenn die Menschen etwas älter sind.
Mehr als 4 Millionen Seniorinnen und Senioren stürzen in Deutschland mindestens einmal pro Jahr. Das ist ja auch echt viel. Klar, irgendwie, wenn man älter wird, der Gang ist unsicherer oder man sieht irgendwie schlechter und übersieht was und dann passiert's. Und in 1 Million Fälle endet das Ganze dann in der Notaufnahme oder in der Klinik.
Ja, und an der Stelle ist zu sagen, das ist ein krasser Kostenfaktor. Die Zahlen werden da auch eher schlechter mit der Zeit. Für solche Behandlungen an Hüfte und Oberschenkel wurden vor 10 Jahren noch 2,6 Milliarden Euro ausgegeben. Heute sind es 4,3 Milliarden Euro, also deutlich mehr. Natürlich wird die Gesellschaft auch immer älter, muss man dazu mit einberechnen. Ja, aber in diesen Kosten, die ich jetzt gerade genannt habe, sind zum Beispiel Reha und Co. noch gar nicht mit drin. Also das zieht dann echt viel nach sich.
Ja, und das tragen wir alle mit unseren Beiträgen. Deswegen hat jetzt auch die Politik das Thema auf dem Schirm. Eine Arbeitsgemeinschaft von Bund und Ländern will das Thema Prävention da deutlich größer schreiben und Vorschläge für eine Pflegereform machen.
Ein Viertel der Stürze und die dazugehörigen Verletzungen könnten nämlich verhindert werden, sagt ein Experte der Uni Heidelberg. Gesundheitscheck-ups könnten da helfen. Also einfach mal gucken, ist Oma oder Opa noch einigermaßen stabil alleine unterwegs oder auch freiwillige Präventionsangebote, also zum Beispiel in Form von Sportkursen und sowas.
Ja, da gibt's relativ viel, kann man auch online mal gucken. Und natürlich kann jeder Mensch auch zu Hause ein bisschen was machen, auch so ein bisschen relaxed sein, gemütlicher Form.
Man kann auch auf dem Sofa oder beim Fernseh gucken sowas machen. Da gibt es inzwischen schöne Programme, die kann man auch googeln, wo man einfach während des Fernsehschauens das Verhalten etwas anpasst und zum Beispiel immer wieder mal so Kniebeugen macht. Aber richtig hilfreich ist in der Tat auch wirkliches Krafttraining mit Hanteln, auch im hohen Alter.
Ja, das sagt Professor Michael Denkinger, der ist Facharzt für Geriatrie. Und er betont einerseits, wie wichtig Gleichgewichtsübungen sind, aber eben auch reines Krafttraining.
Man muss richtig Krafttraining machen, also dieses Ran ans Eisen für ältere Menschen. Also wirklich das, was die Jungen vielleicht zu viel machen, Pumpen und Protein. Das müssten eigentlich die 80-Jährigen machen.
Pump und Protein. Sorry, da muss ich ganz kurz lachen. Ich sehe die da schon mit dem Shake stehen. Der ist aber nicht der Einzige, der das sagt. Auch Sportwissenschaftler Ingo Frohböse wirbt dafür, dass man rechtzeitig mit Muskeltraining anfängt, um im Alter dann einfach nicht so gebrechlich zu sein, fit zu bleiben. Und er sagt, man kann ganz leicht feststellen, wie es bei älteren Menschen um die Fitness bestellt ist. Und zwar mit einem kleinen Test.
Wer nicht innerhalb von 15 Sekunden fünfmal ohne Hilfe der Hände hinsetzen, aufstehen kann, wird innerhalb der nächsten 2 Jahre pflegebedürftig. So die Wissenschaft. Das heißt also, sollte jeder mal zu Hause mit den Eltern diesen Test durchführen.
Ja, das finde ich auf jeden Fall eine heftige Aussage. Ja. Also wenn ich mich an meine Großeltern erinnere, sind die auf jeden Fall immer mit Hilfe der Hände aufgestanden. Aber gut, das war jetzt auch keine Übungssituation, wo man sich das mal angucken konnte.
Ja, vielleicht konnten sie es, ne? War nur so zur Unterstützung. Wir halten fest, Prävention könnte in dem Bereich eine Menge Geld sparen, weil diese Stürze halt das Gesundheitssystem belasten. Und was vielleicht für die eigene Familie noch wichtig ist, wenn es schon zum Sturz gekommen ist, einfach mal hellhörig werden, darüber sprechen und zwar feinfühlig darüber sprechen, denn da spielt Scham auch oft eine große Rolle.
Ja, und natürlich die Angst, die Unabhängigkeit zu verlieren und es nagt natürlich auch am Selbstwertgefühl, ja, wenn man merkt, der Körper baut ab, ich falle einfach hin. Es ist nicht schön, also kann man sich auch für die eigene Familie vielleicht einfach mal vornehmen, einmal mehr genau hinzuschauen. Jetzt zu Weihnachten steht bei vielen Kindern ein Hund, eine Katze, ein Kaninchen oder auch ein Meerschweinchen auf dem Wunschzettel. Aber die meisten Tierheime haben da eine ganz klare Meinung dazu. Keine gute Idee.
Wir haben viele Leute früher gehabt, die bei uns angefragt haben, weil die Kinder zum Beispiel sich ein Kaninchen wünschen oder eine Katze wünschen zu Weihnachten. Und sie würden halt gerne den Kindern diesen Wunsch erfüllen und das Tier sozusagen unter den Weihnachtsbaum setzen. Und da haben wir ganz klar gesagt, Tiere sind keine Geschenke.
Das war Anna Falkenhorst. Sie leitet ein Tierheim in Trier. Eins von mehreren Tierheimen ist das, die vor den Feiertagen bis ins neue Jahr hinein keine Tiere mehr vermitteln wollen.
In Rheinland-Pfalz machen das mit dem Vermittlungsstopp einige Tierheime, zum Beispiel in Landau, Ingelheim und eben in Trier mit. Aber auch Tierheime in anderen Bundesländern wie Hamburg oder Bayern sagen zum Beispiel, nee, mach mal nicht, ab jetzt bis ins neue Jahr werden keine Tiere vermittelt, weil häufig genug ist es dann halt auch ein Schnellschuss gewesen.
Spätestens zu den nächsten Ferien fällt dann auf, okay, wir wollen in Urlaub fahren, aber da ist ja jetzt ein Haustier, das muss versorgt werden. Und dann haben die meisten Leute schon mal das Problem, dass sie zum einen nicht das Tier in Pension geben möchten, weil da Kosten anfallen. Und zum anderen der Urlaub natürlich entsprechend eingeschränkt wäre, wenn sie sich nach dem Tier richten würden.
Ja, vor allem Tierhalter, die jetzt noch so keine Erfahrung haben, ne, die können oft die Folgen nicht so ganz einordnen. Und viele unterschätzen auch einfach, wie viel Zeit so ein Tier braucht, wie viel Arbeit das macht, neben den ganz schönen Sachen, ist halt eine Verantwortung.
Ja, deswegen sollte man, bevor man sich ein Tier anschafft, die großen Fragen klären. Wie sieht's mit Haltungsbedingungen aus? Habe ich genug Zeit und Platz? Braucht das Tier für eine optimale Haltung vielleicht auch tierische Gesellschaft? Also meinetwegen irgendwie noch ein zweites Meerschweinchen oder so. Und kann das Tier tagsüber öfter alleine sein? Und das sind nur einige von ganz, ganz vielen Fragen. So ein Tier ist eben echt eine große Verantwortung.
Ja, und die Verantwortung, die sehen die Tierheime eben bei sich, solange die Tiere bei ihnen, ne, in Obhut sind. Ja. Daher auch der Vermittlungsstopp. Und ganz unabhängig von Weihnachten gelten in vielen Tierheimen inzwischen generell strengere Regeln bei der Vermittlung von Tieren, weil die wollen natürlich, dass es den Tieren gut geht und dass die irgendwie langfristig ein neues Zuhause gefunden haben.
In vielen Tierheimen ist es wohl so, dass es Kennenlerngespräche gibt, weitere Termine, bei denen die Interessenten mit dem ausgewählten Tier zum Beispiel Gassi gehen. Dann gibt es auch so Probetage, wo zum Beispiel der ausgewählte Hund mit nach Hause genommen wird. Also gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Auch bei Katzen und Kaninchen gibt es wohl Gespräche und die Situation vor Ort wird dann nochmal geprüft.
Das ist wohl der Grund dafür, dass nicht alle Tierheime bei diesen Vermittlungsstoppen mitmachen. Manche sagen einfach, bei uns gibt es sowieso gar keine Spontanvermittlung, wir brauchen das gar nicht.
Ja, und als letztes, für Eltern, deren Kinder sich ein Haustier wünschen, hat das Trierer Tierheim noch eine Idee, nämlich einfach einen Beratungstermin im Tierheim verschenken. Irgendwie ganz süße
Idee.
Ja,
gar nicht schlecht, oder? Irgendwie nimmt man dann den Wunsch ernst, aber hat auch nochmal Zeit zu gucken, ob das wirklich passt und das Kind wird auch nicht so vor vollendete Tatsachen gesetzt, sondern kann dann auch irgendwie mitentscheiden. Finde ich gar nicht so schlecht.
Ja. Und vielleicht wird realistisch über die Pflichten gesprochen, die man dann auch hat.
Aber die werden trotzdem ignoriert. Ich wusste es ja schon immer. Die italienische Küche, die ist preisverdächtig. Jetzt mal ohne Witz, ne? Pizza, Pasta, Risotto, Tiramisu, die sind doch voll lecker. Und jetzt gehören sie zum immateriellen Weltkulturerbe. Mich wundert das nicht.
Das hat die UNESCO bekannt gegeben. Da wurden jetzt keine konkreten Gerichte oder Rezepte genannt. Es wurde einfach die gesamte italienische Küche ausgezeichnet. Ja. Unseren Segen habt ihr dafür.
Ja.
Und genau, die betonen, wie wichtig das gemeinsame Kochen und Essen für das Lebensgefühl der Italiener ist als Teil ihrer Kultur.
Ja, das habe ich auch direkt vor Augen. Ist es für mich übrigens auch. Die italienische Küche hat also geschafft, wovon andere noch träumen. Die Schweiz will zum Beispiel das hier in die Liste aufnehmen lassen. Jodeln, schön.
Auch andere bangen noch. Chile hofft, dass der Familienzirkus immaterielles Kulturerbe wird. Bangladesch will das Weben von Saris, das ist so eine traditionelle Tracht, so ein riesiges Tuch, was man sich umwickelt, aufnehmen lassen. Und ich habe vorhin nochmal so ein bisschen geguckt, was aus Deutschland so auf der Liste eigentlich draufsteht. Zum Beispiel das Hebammenwesen, da kam wichtige Entwicklung aus Deutschland. Der Orgelbau ist drauf. Oder die handgefertigte Glasproduktion. Also fand ich irgendwie ganz spannend.
Guck mal, wir können was, ne? Und als Rheinländer sage ich nur, Karneval steht auch drauf.
Bin ich raus.
Habt einen schönen Tag noch. Bis morgen.
Bis morgen, ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.